Hallo David.
Hallo Robert.
Immer die gleiche Melodie am Anfang, egal wie die Stimmungslage vorher ist.
Die ist doch immer super und dieses Pfeifen am Anfang macht das nochmal deutlich.
Also ich sitze jetzt gerade hier remote und musste noch vorher 2 Minuten schnell irgendwas essen, damit ich irgendwas gegessen habe und durch diesen Podcast komme energetisch, um deinen wahnsinnig intellektuellen Ausführungen zu folgen, weißt du?
Ja, aber heute redest du, glaube ich, mehr als ich.
Oh nee, oder? Muss ich?
Mhm, du musst.
Ich habe sehr viele, sehr kleine Filme gesehen.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast mir eine Liste geschickt und ich dachte, was ist das denn? Was hat er da wieder geguckt?
Die haben alle was gemeinsam, das ist super skurril. Es ist wirklich total skurril. Willst du es vorneweg wissen, was ich total merkwürdig fand?
Ja.
Vaiana 2, Spellbound, Emilia Perez, Caddo Lake, Conklave fällt raus. Entschuldige, da habe ich nicht dran gedacht. Blitz und Backman sind nämlich alle Filme, die mit Vorfahren und Nachkommen beziehungsweise Eltern und Kindern im Kern zu tun haben. Die du davon gesehen hast, kannst du bestätigen. Und das sind alles unterschiedlichste Genre und alle mit diesem gleichen Thema mittendrin. Super skurril. Also ich habe einiges gesehen, einiges auch nachgeholt, was du gesehen hast. Und dementsprechend gibt's hier ein bisschen was zu besprechen. Ne? Hast du Bock? Hast du Lust? Hast du Zeit, David?
Also ich kann zu allem Nein sagen, aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem einfach an. Zu zwei, wie Pech und Schwafel.
Und Schwafel. Also, es heißt ja, David, ich hol dich mal ab, falls du es nicht wusstest, ja?
Ja, hau raus.
Es heißt Glicket, ja?
Glicket.
Das neue Pendant zu Barbenheimer ist jetzt Glicket.
Habe ich mitbekommen,
also überhaupt nicht in der Reichweite, aber Gladiator und Wicked starten gemeinsam. Also Wicked finde ich krass. Was hatte ich geschrieben? 114 Millionen?
Ja.
Wo ich so dachte, oha, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber anscheinend sind nicht so viele überrascht. Das läuft schon ewig auf dem Broadway, das Musical.
Dabei ist er ja international ja auch noch gar nicht gestartet. Nun muss man aber dazu sagen, ich habe jetzt einen Artikel gestern gelesen, dass Universal Pictures wohl eine 350 Millionen Dollar Werbekampagne dafür gestartet hat. Da sind zwar noch andere Fundings mit drin. Also so wie ich das jetzt oder wie das eingeschätzt wird von Experten, hat Universal Pictures selbst da wohl nur 150 Millionen drin, was auch echt eine Menge ist. Das kommt ja nochmal on top zu dem Budget, was wohl auch so bei 300 Millionen für beide Filme liegen soll. Das muss man nämlich eben dazu sagen, das sind ja zwei Filme, wird halt nur nicht so vermarktet. Das wird also irgendwann endet's. Und das ist zum Beispiel auch Gegenstand einiger Kritiken, die ich schon gelesen habe. Also jetzt, wo die ersten professionellen Kritiken da sind und nicht nur so Leute, die bei der Premiere mal durchs Bild gelaufen sind oder die auf einem der Festivals gesessen haben, sind die Wertungen sehr viel schlechter mittlerweile. Und ich finde es interessant, selbst im Januar haben die ja schon erste Pushes gebracht. Also letzten Januar zu Wicked. Und aktuell hat man das Gefühl, dass Ariana Grande und weißt du, wie die andere Dame heißt, die mit ihr das macht? Die beiden sind ja gefühlt überall, auch auf TikTok sind die voll der Trend, weil sich die Leute schon über ihre Interviews lustig machen. Also die Wicked-Marketing-Kampagne, das überall zu platzieren, die hat gezogen.
Cynthia Erivo heißt sie.
Genau.
Du, ich bin ja normalerweise total drin in diesem Ganzen durch das regelmäßige Format Film-News und weil ich auch so Insta-Reels schaue, bin ich normalerweise voll drin. Aber aktuell bin ich halt seit 3-4 Wochen komplett raus und habe rund um die Wicked-PR tatsächlich gar nichts mitbekommen, weil ich erst langsam jetzt wieder anfange, mir das alles so reinzuziehen. Deswegen war ich halt überrascht über die 114 Millionen, gerade weil ja, wir erinnern uns bei Universal, schon mal eine große Summe gesetzt wurde auf Cats und das Ding ja massiv gefloppt ist vor einigen Jahren und so gar nicht ankam. Und da war ja auch großer Pomp und großes Broadway-Musical, was zugrunde liegt, hat damals nicht funktioniert. Und gerade diese Musical-Karte, die kommt relativ oft. Also alleine heute, und deswegen hättest du es wahrscheinlich eh gehasst, habe ich ja mit Emilia Perez, Spellbound und Vaiana 2 gleich 3 weitere Filme, die diese Woche rausgekommen sind, in denen gesungen wird. Und zwar nicht zu knapp.
Ja, ich glaube, Wicked ist zumindest von all denen, die wir jetzt genannt haben, das einzige, bei dem bisher schon ein Profit da ist. Vaiana, glaube ich, läuft auch so bei den Trackings auf eine sehr, sehr gute Zahl. Also da sieht es auch schon so aus, als wäre der nächste 1-Milliarden-Hit dabei. Also irgendwie die Animationsfilme und generell so diese für ein junges Publikum, die reißen es dieses Jahr richtig raus.
Da würde jetzt Deadpool ein bisschen rausfallen aus der Aussage.
Genau, aber ich meine, die ersten Plätze sind ja Inside Out 2. Gut, dann kommt Deadpool, aber dann ja schon Ich einfach unverbesserlich. Kung Fu Panda kommt. Moana wird sich da reinschieben. Mufasa, schauen wir mal, aber sieht auch ziemlich gut aus, was die Trackings angeht. Wicked sieht ziemlich gut aus. Dann schauen wir mal, wohin Gladiator laufen wird, weil der ist ja auch schon deutlich erfolgreicher als die letzten Ridley Scott-Filme. Also ordentlich was los an den Kinokassen. Man muss sagen, dafür, dass wir am Anfang des Jahres noch gesagt haben, oh, dem Kino geht's nicht gut und schon wieder die ersten Todesmessages kamen, das zweite Halbjahr hat sich echt noch erholt, obwohl da auch so ein paar Überraschungsflops wie Joker 2 dabei waren.
Und dazu will ich aber auch noch sagen, das zeigt zum einen, also dass Animationsfilme stark laufen, ist ja eigentlich auch ein Stück weit ein Gesetz. Ne? Weißt du noch, bei Kino können, als wir gefragt wurden nach dem erfolgreichsten Film von, oder du uns gefragt hast, von Nicolas Cage und dann war es die Croods, ne? Es ist ja so ein Beispiel dafür. Ja. Animationsfilme laufen ja für gewöhnlich immer stark. Ich denke, hier sieht man nicht, dass Animationsfilme außergewöhnlich gut funktionieren, sondern dass die Blockbuster nicht funktioniert haben dieses Jahr oder geschoben worden sind. Weil sonst haben sich da immer noch ein Fast and Furious oder irgendein Jurassic World oder irgendein Mission Impossible oder irgendwas dieser Franchises noch mit oben reingemischt oder ein Fluch der Karibik. Das ist jetzt alles nicht der Fall. Und das ist eher das, was sich nächstes Jahr wieder dazu gesellen wird. Also vor 2025 und 26, und ich merke das auch so hinter den Kulissen, was alles so für Anfragen und Dealmakings und so kursieren, bammelt's mir auf eine fast positive Art und Weise, weil das Kino wird sehr viel voller mit großen Filmen nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Weil so viel aus den Doppelstreiks auch rausgeschoben worden ist. Und David, wir werden nächstes Jahr sehr viel nebeneinander sitzen, wenn wir uns mögen im Kino. Kannst du dich drauf gefasst machen?
Ja, ich meine, ich hatte das ja die letzten 2 Jahre, eigentlich 3 Jahre angesprochen, immer wieder. Es gibt Monate, da ist es echt schwierig, Content zu machen. Da muss man sich dann auf andere Sachen verlassen. Aber wenn man anders als du, der ja dann ne, auch von den Streamern sich Kleinigkeiten nimmt und im Kino dann alles guckt, diese Woche unter anderem sowas wie Backman, wo ich glaube, du dann zu den 3 Leuten zählst, die den dann in Deutschland oder weltweit gesehen haben, ist es bei mir so, dass ich ja mich dann konzentriere auf die bisschen größeren Filme und da sieht es halt echt mau aus. Und dieses
Jahr, aber Backman ist so entspannt, weil der zeigt, wie schlecht Menschen ihre Kinder erziehen können. Ganz übel. Für mich ist das schlechte Elternerziehung der Film, aber später dazu mehr.
Ja, willst du mich erstmal aufklären? Ich würde gern wissen, was dir die Musicals gegeben haben.
Ich möchte noch kurz, weil wir gerade über nächstes Jahr geredet haben, aus der Kalten unvorbereitet, David, haben wir Tipps für die erfolgreichsten Filme 2025?
Avatar.
Sagst du es Platz 1?
Definitiv.
Kommt der nächstes Jahr noch? Ja, ist es so?
Der kommt nächstes Jahr, ja.
Ich sag dir mal, was ich glaube, wer eventuell dagegen kann. Eiskönigin 3.
Kommt der nächstes Jahr?
Ich glaube, der kommt nächstes Jahr. Und Eiskönigin 3, und so wie Avatar dann aufgenommen wurde in der Masse, könnte sein, dass Avatar 3 deutlich schwieriger läuft und Eiskönigin, ah nee, kommt 2027, du hast... Okay, dachte, der kommt 2026.
Ja.
Dann halt nicht.
Also ich meine, es ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, was kann da nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren passieren? Ich bin mir, wie gesagt, relativ sicher, dass wir sowas wie den neuen Avatar, der ja kommen soll, auf jeden Fall da sehen werden.
Der Fantastic Four-Film, denke ich mal. Der neue Superman-Film.
Also was ich jetzt viel gelesen habe, waren so Prognosen der Michael-Jackson-Film. Michael Jackson ist halt weltweit so eine richtig große Nummer. Das könnte was werden. Zootopia soll nächstes Jahr ja die Fortsetzung kommen. Und wenn man von den großen Animationsfilmen dieses Jahr ausgeht, so Jurassic Park war immer eine Bank, kommt nächstes Jahr der neue. Von Gareth Edwards, der ja...
Und mit Scarlett Johansson, das ist ein nicht schlechtes Vehikel.
Genau.
Also nicht Scarlett Johansson, sondern die beiden zusammen. Das hat jetzt hier nicht sexistisch klingt, Entschuldige.
Dann halt, du hast es sicherlich mitbekommen, der Trailer wurde ja released diese Woche, Drachenzähmen leicht gemacht.
Oh ja. Und der sieht nicht schlecht aus.
Es ist halt 1:1. Was willst du machen, ne? Aber es ist halt, wir beide sagen halt völlig unnötig, aber es wird die Leute reinziehen. Genauso weiß ich jetzt nicht, Moana 2 kamen jetzt die ersten Bilder. Ich glaube, der startet auch nächstes Jahr. Moana Realverfilmung.
Das sieht so scheiße aus. Also da Dwayne Johnson in dieser Kette, mir haben Leute geschrieben, die Kette sieht aus wie Playmobil. Der Typ ist einfach zu muskulös für Maui. Ich habe ja gestern Vaiana 2 mir angeguckt. Und Maui ist eben ein stämmiger Typ, der so Muskeln unter, aber auch so Körperfett hat. Ich finde nicht, dass er aussieht wie, er sieht auch zu alt aus, finde ich. Also ich finde, das sieht aus wie eine Parodie von den ersten Setbildern.
Ja. Bin ich dabei so, aber es gibt auf jeden Fall, Lilo und Stitch ist ja das erste gekommen. So. Also Disney hat echt was im Feuer nächstes Jahr. Dann sind natürlich noch ein paar Marvel-Sachen dabei, wobei bei denen ich glaube, dass Fantastic Four noch den meisten Stich machen könnte. Und dann ist halt die Frage, was wie DC mit Superman abschneidet. Ne? Superman ist jetzt nie der dicke Mega-Verdiener gewesen, zumindest in den letzten Jahrzehnten, da weiß ich nicht. Und Minecraft zum Beispiel könnte halt wie Super Mario, wenn es gut ist oder halbwegs gut, auch kicken. Aber auch da kam dieser Tage wieder ein neuer Trailer und ich weiß nicht, es irgendwie.
Aber der sieht besser aus als der erste Trailer.
Ja, ja, das ist richtig. Aber ja, so das sind so mögliche Sachen fürs nächste Jahr. Gehe ich mit. Du, eine Sache wollte ich dich auch noch fragen. Und zwar muss ich das hier in aller Öffentlichkeit machen. Wie ist denn das mit unserer Wette mit Zack Snyder gewesen? Das war dieses Jahr, ne? Wir haben gesagt, Ende des Jahres, wenn bis Ende des Jahres kein dritter. Wie hieß der Film überhaupt noch? Ich habe schon wieder vergessen.
Also ich lehne mich an viele meiner Serien gerne an und sage, I can't recall.
You can't recall. Wir haben da ja für ein paar Zuhörer.
Du musst die Stelle raussuchen, David, und mir vorspielen. Erst dann erinnere ich mich wieder.
Wir haben gewettet, wenn du dich entsinnst.
Die Wette war, ob Rebel Moon 3 kommt. Ne?
Genau.
Ja.
Der Verlierer muss einen Short hochladen, indem er sagt, dass sein Content ja sehr an Qualität verloren hat. Und man aber unbedingt mal auf dem Kanal des Gewinners vorbeiguckt. Das finde ich auch nicht schlecht. Also ich würde sagen, wenn im nächsten Jahr, ab meinetwegen jetzt oder ab diesem Podcast, den wir da vor 2 Folgen gemacht haben, Rebel Moon nicht angekündigt wird.
Also ich habe hier auf jeden
verloren.
Fall, wenn ich google schon, Zack Snyder sagt, der ist schon in Arbeit.
Ja, ja,
wir warten Zack auf Snyder das Green, schreibt, wir warten ja, auf das Greenlight von Netflix, ja.
Sobald ein Trailer rauskommt und damit klar ist, hier gibt es gefilmtes Material. Ja, machen wir so. Das könnte ja eher so in 1,5 Jahren sein.
Das finde ich super. Was übrigens spannend wird, entschuldige, dass ich unterbreche, ist, welcher Film nächstes Jahr der erfolgreichste Film in Deutschland selbst wird, weil, Achtung, Die Schule der magischen Tiere 4 kommt raus und da werden wir beide sehr gespannt drauf sein, das Kanu des Manitou.
Stimmt, der kommt ja auch, ja genau. Dieses Jahr war ja die Schule der magischen Tiere 3, wo habe ich neulich jetzt wieder gelesen, der erfolgreichste deutsche Film, sogar noch erfolgreicher als Chantal.
Ist das nicht sogar der erfolgreichste? Hat jemand mehr geguckt? Mit der über die haben die 3 Millionen geknackt. Ich weiß nicht, ob jemand überhaupt mehr Leute ins Kino gezogen hat dieses Jahr.
Nee.
Bestimmt Inside Out hat, doch Inside Out 2 hat bestimmt mehr deutsche Kinobesucher gehabt, oder? Müsste ich mir mal in Ruhe anschauen.
Kannst du ja mal machen. Jetzt beginnt ja die Saison, wo wir über das Jahr nochmal im Rückblick sprechen. Aber dann sag mir doch erstmal, wie sind die aktuellen Musicals für dich gewesen? Emilia Perez, Vaiana und was war noch?
Spellbound.
Ah ja, nie von gehört.
So, Emilia Perez habt ihr ja hier schon zerrissen im Podcast, wie ich gehört habe. Mhm. Ich habe mir den angeguckt. Du, ich habe sogar Foto mit Hauptdarstellerin gemacht, David. Ich bin involviert, weißt du?
Klar, dich haben sie eingecashed.
Ich bin gekauft, David. Das ist viel gekauft. So wie man von dir nie was Schlechtes über, weiß ich nicht, Produkte hören würde von Holzkern.
Ich habe neulich, ich habe neulich gehört, da hat jemand ein Video gemacht, wo er seine Lieblings- oder die besten Filmkritiker vorgestellt hat. Auf Platz 1 warst du, dann kam
was?
Ich.
Was? Ja, warum werde ich darüber nicht informiert?
Ich kam auf dem 3. Platz, aber Kritik zu uns beiden war, und das war vor allen Dingen bei mir ein bisschen hilarious, dass wir uns nicht trauen würden, auch mal kontroversere Meinungen auszusprechen und auch mal kritischer gegenüber Filmen zu sein. Und da dachte ich so, da scheint er mich aber zu verwechseln jetzt gerade. Und du bist ja auch anders geworden in den letzten Jahren, dass du da schon sehr viel krasser auch, detaillierter auch wirst.
So, danke. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich immer schon, dass du bist, ich will nicht sagen gleich geblieben, aber du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Sagen wir es mal so.
Genau, aber du machst das weniger, finde ich. Also du wirst schon deutlicher.
Ich werde deutlich und mir sage auch, wenn Dinge mir missfällt. Und das gibt ja auch kreative Art und Weise klar zu machen, wie man etwas findet oder nicht. Damit kommen wir zu Emilia Perez, Leute. Ich war vor Ort, haben sie ganz nett eigentlich so im Delphi Lux gemacht, dafür, dass die hatten so Weltpremiere im Cinema Paris und dann so ganz klein im Delphi Lux und Screening. Wir waren vielleicht 20 Leute. Das war eigentlich ganz niedlich gemacht. Mhm. Die Hauptdarstellerin war da. Und ich denke, wir haben schon drüber geredet. Das geht um eine Anwältin gespielt von Zoe Saldana, die angeheuert wird von einem Gangsterboss in Mexiko, der eine Frau werden möchte, der sich eine Geschlechtsangleichung machen möchte und aus diesem ganzen Untergrundsystem heraus will, und dafür braucht diese Person eine neue Identität, muss die Familie verlassen, wird aber auch damit zu strugglen haben, wie es ist, von der Familie weg zu sein und Mittel und Wege suchen, vielleicht doch irgendwie wieder zusammenzukommen, aber dann holt vielleicht auch die eigene Vergangenheit ein. Und was ich bei Emilia Perez wirklich mag, und ich bin ja schon Musical-Fan, wenn die überraschende Ideen haben. Diese Energie von, ich sag mal, bisschen mehr als der Hälfte der Musikeinlagen erinnerte mich sehr an Lin-Manuel Miranda, und ich mag seine Arbeit. Und die ist hier sogar noch ein bisschen urbaner. Und Zoe Saldana hat in ihren Einlagen so, finde ich, coole Moves in Räumen, wo dann immer wieder aber auch alles stillsteht und dann im Hintergrund die ganze Crew dann aber wieder mitperformt, dass ich mich so erinnert fühlte an Center Stage. Hast du den jemals gesehen? So ein Ballettfilm Anfang der 2000er.
Ja, ich erinnere mich. Hat sie da nicht sogar selber mitgespielt?
Genau, sie ist eine großartige Tänzerin nämlich, und ich finde sie aber auch von dem Gesang interessant, und es gibt zum Beispiel so eine Szene, da sitzt sie und wurde gerade so halb entführt diesem Gangsterboss gegenüber und fragt, was soll ich denn machen? Und der fängt so an, ganz langsam zu rappen, wie so Sprech, nicht mal richtig Gesang, in so einem Rhythmus, das rauszusprechen, was sein Plan ist, dass ich so dachte, boah, das habe ich ehrlicherweise so noch nicht gesehen, und das fand ich richtig cool. Das betrifft aber die erste halbe Stunde von Emilia Perez. Wenn es so eine Gangsternummer ist und auch so ein bisschen die Idee von Selbstfindung und ich will hier raus und aussteigen und dazu noch so dieses Milieu, weil das alles so auf den Straßen von, ich glaube, es ist Mexiko, irgendwo Südamerika spielt. Und ich dachte, okay, damit werde ich warm, und auch hinten raus wird der Film wieder eine Gangstergeschichte. Aber mittendrin ist es eine Stunde lang so eine weirde Geschichte, die irgendwo zwischen Familiendrama, aber auch so Transgender-Thematiken entlang arbeitet, die sich aber so ein bisschen anfühlten wie die Idee von etwas, ohne selbst in der Materie so richtig drin zu stecken. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich selbst nicht tue, aber ich habe das Gefühl, dass andere Filme wie The Danish Girl beispielsweise mit Eddie Redmayne oder verschiedenste Filme in solche Richtungen sich viel besser und auch subtiler und ehrlicher dem Thema angenähert haben, weswegen das bei mir ein ganz schönes Auf und Ab ist. Ich finde den dadurch höchstens mittelmäßig, aber bei weitem glaube ich nicht so fatal, wie ihr den fandet, weil ich mit diesem Musikpart relativ viel anfangen kann.
Bist du nicht bei dieser?
Na, diese Kliniknummer, die fand ich ganz schlimm. Es gibt so eine
Penis-
Klinik-
und Vagina-Nummer, da genau. Dachte ich auch so.
Genau, da wollte ich gerade sagen, da dachte ich so, okay, das ist jetzt vollkommen merkwürdig. Und das betrifft aber auch ein gutes Drittel der Musikeinlagen, wo ich dachte, okay, das brauchst nicht, und hier wollen sie irgendwie von A nach B gelangen. Und dann ist es auch lang. Ne? Der Film ist 2 Stunden 15 oder so, und das merkt man auch. Ich sehe darin nicht den großen Oscar-Contender, und ich sehe darin auch nicht den großen Musical-Hit, aber ich sehe darin einige Tanz- und Musiknummern, die ich so noch nicht gesehen habe und mich an Hamilton erinnert haben. Das mochte ich. Am Ende, ich habe die Kritik noch nicht gemacht, wird das für mich so ein, irgendwo zwischen 5 und 6 Punkten, also 2,5 und vielleicht, weiß ich noch nicht, 3 Sterne, aber eher so Richtung 2,5 sein. Aber ja.
Erinnerte mich halt immer so an, hast du bei der Olympiade die Nummer mit Raygun mitbekommen? Dieser australischen Breakdancerin, die so Moves gemacht hat wie Bodenwischen oder ich bin jetzt eine Ente, und dann wohl als das zum allerersten Mal oder zumindest jetzt bei dieser Olympiade 0 Punkte von allen Juroren bekommen hat, so dass dann hinterher richtig eine Diskussion ausgebrochen ist.
Ach so, weil Breakdance das erste Mal Disziplin war.
Genau, und sie hat sich quasi qualifiziert als die australische Teilnehmerin, und dann kam sie auf die Bühne, und du kannst ja mal Raygun Breakdance googeln, das ist wirklich, ne, Leute haben sich darüber belustigt, es ist wirklich abstrus, was sie da macht. Für sie war das aber Teil ihrer Kunst. So, ich kann das nicht bewerten. Ich sehe dann halt wirklich nur, es sieht wirklich ein bisschen affig aus, wenn ich das zumindest vergleiche mit dem Bild, was ich von Breakdancing habe. Nun kann sich Breakdance natürlich entwickeln. Und wenn ich das hier übertrage auf Emilia Perez, sehe ich da jemanden mit Jacques Audiard, ist das, der den gemacht hat, der offenbar so ein Musical machen wollte, das mal anders ist und wo sich vielleicht auch was entwickeln sollte, aber wo ich wirklich das, ich hatte Raygun im Kopf bei einigen, sowohl Tanznummern, ne, wenn dann, wie gesagt, sich dann verbundene Leute, die so wie Mumien aussehen, im Kreis drehen und dann über Penisse singen, auch diese eine Hip-Hop-Nummer, wo sie im Halbdunkeln über die Tische springt, das war schrecklich.
Die fand ich aber richtig geil.
Ja?
Die Tischnummer, wo alle dann so still sind und sie dann langlaufen, sie sind wie so gezogen, fast schon so zombiehaft von A nach B. Da finde ich ihre Physis richtig gut und dachte mir so, ey, also das fand ich cool.
Ja.
Das mochte ich wirklich gerne.
Ich brauche in Musicals halt wirklich, weil für die Musik interessiere ich mich in der Regel nicht, für die Tanzeinlagen schon mal gar nicht. Ich brauche also eine Narrative. Und hier hatte ich echt das Gefühl so, boah, was will er denn jetzt eigentlich? Will er mir was erzählen über diese Gangsternummer? Weil er wird häufig so, was die Bilder angeht und auch der Anfang, auch diese Bedrohlichkeit, die in manchen Situationen aufkommt. Du hast das Gefühl, das ist ein Gangster-Thriller. Aber dann sagt er plötzlich dieses eine Wort, nämlich ich will eine Frau werden. Und dann denkst du so, wow, was wollen sie denn jetzt? Weil ich habe das nicht gewusst vorher. Ich bin da rein, wurde überrascht davon. Und nicht nur, dass er das sagt, er fängt dann eben in Sprechgesang an zu singen. Und dann dachte ich, das ist ja eine ganz, ganz seltsame Mischung. Und muss auch sagen, dass ich hatte dann erwartet, dass diese Trans-Message, dass die in den Vordergrund drückt und dass da so ein bisschen das, ne, dass das in diesem Rahmen, in diesem erzählerischen, nämlich dass er halt ein krasser Gangsterboss ist, der massenhaft Menschen ermordet haben muss. Und stattdessen, dass das weitererzählt wird, dann wird da ein ganz seltsames Ding mit Selena Gomez draus. Und eben, es kommt noch diese Ebene dazu, dass dann so eine Gutmenschenverdrehung und Verklärung seiner Figur passiert, in der zweiten, ihrer Figur, in der zweiten Hälfte. Und online zumindest, und das kann ich als Nicht-Betroffener nicht weiter oder was heißt betroffen, als Nicht-Kundiger kann ich das nicht weiter vertiefen, aber ich hatte viele Kritiken gelesen aus der Trans-Community oder zumindest Allies, die gesagt haben, das funktioniert auch als Trans-Message nicht. Und dann ist es ja auf allen Ebenen gescheitert.
Na, ich glaube, am ehesten ist ja eine Aussteigergeschichte, die er versucht zu erzählen und nimmt aber als Vehikel teilweise so große Themen, in denen es entweder starke Genrevertreter in diesen Mafia-Gangster-Strukturen gibt oder aber eben dieses Transgender-Thema. Und dafür, dass es nur eine Aussteiger-Story ist und im Grunde dann eine Frau, die ihre Kinder wiedersehen will, passt dieses Familiendrama-Aspekt nicht rein. Also es ist extrem ungelenk, aber es gibt eben für mich ein paar Einlagen, auch den Einstieg, den ich mag, auch wie gut Carla Sophia Gascon. Also ich glaube, das meinte sie dann auch, dass viele ihr gar nicht glauben, dass sie auch diesen Gangsterboss spielt.
Das habe ich auch nicht gedacht.
Das sieht wirklich nicht danach aus. Ich habe dann auch dreimal hingeguckt und gedacht, oha, wirklich gut. Aber das rechtfertigt nicht 2:15, wo eine Stunde mittendrin im Grunde die in der Schweiz gefühlt abhängen und sie ihre Kinder versucht zu sehen. Ja, das fand ich dann schon arg lahm. Ich weiß nicht, bei welchem Festival er kann. Ne, kann hat er ja gewonnen. 2 Preise, glaube ich sogar. Und wir haben drüber geredet.
Ja, nee, ich habe es falsch gesagt. Anora hat den Hauptpreis gewonnen. Emilia Perez hat nur den Preis der Jury gewonnen. Und Zoe Saldana hat den Hauptpreis als Schauspielerin
zumindest gewonnen. Dieser ganze Bohai, der auch von der öffentlichen oder internationalen Presse bei diesem Film in Cannes passierte, sehe ich nicht. Nicht, ehrlicherweise. Das ist aber so ein typischer Golden Globe Musical Film, den sie mit reinnehmen können. Der wird dann sicherlich mit Wicked nominiert werden. Das ist dann in dieser Kategorie mit drin. Nächstes Musical, David, was willst du, Vaiana oder Spellbound?
Lieber Vaiana, da bin ich wenigstens noch ein bisschen firm, was das überhaupt ist. Ich muss ja sagen, um mal herzuleiten, ich war gestern auf dem Weg ins Kino zur Pressevorführung und habe dann, und das habe ich so selten, auf dem Weg dahin festgestellt, boah, ich bin hardcore müde. Es war nämlich relativ früh und ich habe eine relativ harte 2 Wochen hinter mir. War so auch, dass ich wusste, ich habe noch viel zu arbeiten und dachte dann, Mann, den ersten Teil, den fand ich wirklich nicht bemerkenswert. Also ich würde nicht sagen schlecht, aber sehr unbemerkenswert. Und ich will überhaupt nicht mehr, ich will es gar nicht mehr. Also dieses, wir hatten da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, auch so diese ständigen Fortsetzungen, gerade im Animationsgenre, das nervt. Ich bin dann schon mal auch mal froh, dass sowas wie Der wilde Roboter um die Ecke kommt. Oder neulich habe ich über Flow gesprochen.
Der eine Fortsetzung bekommt.
Ja, leider. Logischerweise.
Da gibt es aber die Buchvorlage zu, glaube ich, die das hergibt bei Der wilde Roboter.
Ja, aber wir hatten dieses Jahr dann eben auch so Filme wie Mars Express, Robot Dreams, Flow. Jetzt kommt ganz neu, wie heißt der denn nochmal? Das ist von den Max and Mary Machern, kommt ein neuer. Memory of a Snail heißt der. Ich weiß nicht, ob der dieses Jahr noch starten wird, aber es gibt ja die Animationsfilme, die eben nicht nur nach diesem Standardschema funktionieren. Es sei denn, du sagst mir jetzt, Vaiana 2 ist nicht Standard. Das ist eine Fortsetzung, die hättest du nicht kommen sehen, David.
Es ist eine, finde ich, sehenswerte Fortsetzung, aber aufgrund ihres Finales. Das mal vorne weggenommen.
Okay.
Du hast so Vaiana selbst, wir hatten es ja schon in Trailern gesehen, sie ist auf der Suche nach anderen Menschen, nach anderen Stämmen, statt nur auf ihrer eigenen Insel, aber findet kaum jemanden. Aber Artefakte, die darauf zurückführen lassen, da draußen muss wer existieren. Und als Wegfinderin oder Wayfinder heißt es im Original, hat sie so eine spirituelle Eingebung und trifft auf ihre Vorfahren. Und im Grunde entsteht daraus ein Abenteuer, wo sie diesmal nicht nur mit einem Sidekick und Maui, sondern noch mit ein paar Leuten mehr unterwegs ist. Und damit geht es wieder raus aufs große Meer. Großes Abenteuer, um einen versunkenen Ort zu finden. Der Film, der dümpelt auf dem Meer in der Mitte ganz schön vor sich hin. Er sieht fantastisch aus. Das sieht also wirklich toll gemacht aus, wenn du dann diese Locken und Haare im Wind wehen siehst und dieses pazifische, paradiesische. Sieht wirklich schön aus auf der großen Leinwand. Der hat hier und da mal ein paar Gags und du kannst dich da an den Bildern so ein bisschen verlieren und die Musik ist auch alles schön. Aber weder die Songs, vor allem beim ersten Teil ja You're Welcome, also tatsächlich von Dwayne Johnson als Maui, so ein extrem eingängiger Song, so ein Ohrwurm, der fehlt ganz bei 6 oder 7 Musikeinlagen in diesem Film.
War das
Film.
Auch nicht auch von Lin-Manuel Miranda? Der erste
Teil?
Weiß
ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Aber könnte sein, weil ja die samoanische Herkunft und so würde ja zu ihm passen. Und was dann aber passiert und was eine ganze Menge rausreißt und für mich den Film sehenswert gemacht hat, und da merkt man auch, dass er im Vorbau gar nicht so schlecht ist, der macht ein ganz schön großes Finale auf. Also ein sehr mit Pomp und Sturm und Naturgewalten, aber auch großen Emotionen und wirklich Angst und tiefen Themen, wo, und deshalb 0 Jahren freigegeben, vielleicht zu kleine Leute im Kino sagen, Mama, Papa, was passiert denn jetzt hier gerade? Also wo die ein bisschen wirklich sehr ängstlich sein können, wo sich dann auch so Spiritualität vermischt. Und ich so dachte, oha, Gänsehaut. Ich saß dann auf einmal sehr gespannt vor der Leinwand, hatte dann auch fast raus so einen Tränen in den Augenmoment, wo ich dachte, okay, irgendwo vorher wird er zumindest was richtig gemacht haben, dass mich das hier gerade so interessiert. Er hat ein wirklich großes, das sich wie so ein klassischer Disney-Film anfühlendes Finale, wie ich finde. Und aus diesen letzten 20 Minuten zieht er eine Menge von dem, wo er vorher eher nur so mittelmäßig dahin dümpelt in großen Teilen. Da ist er nämlich sehr erwartbar. Hinten raus macht er davon aber einiges wieder gut. Oh, ich denke, das umreißt es auf eine verständliche Art.
Gut.
Aber ich sag's dir auch, ich denke nicht, wenn du den jetzt guckst, dass du so weit gekommen wärst bis dahin und gesagt hättest, den ziehe ich jetzt bis zum Ende durch.
Mit der Laune von gestern wäre ich wahrscheinlich gegangen.
Ja, so nach 50, 60 Minuten ist es jetzt auch so ein Film, wo ich so, ich gucke ja immer so, wann mache ich meine Pipi-Pause? Also wenn ich zwischendurch ja gerne einmal auf Toilette kurz gehe und ich merke so, fühlt sich jetzt hier alles nicht so an, als würde ich gleich was Großes verpassen. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Aussage. Es ist aber wirklich eine solide Fortsetzung, die gut funktioniert und ganz, ganz sicher weitere Franchise-Teile nach sich ziehen wird. Da bin ich ziemlich sicher. Das wird sich Disney nicht nehmen lassen. Dir würde ich sagen, wenn du ihn gesehen hättest, kommst du bei 2,5 Sternen raus. Und ich bin bei 3,5 raus.
Ja gut, nee, brauche ich dann nicht. Wie ist ein Spellbound? Da habe ich gestern gesehen, dass Cinema Strikes Back 1,5 Sterne gegeben haben oder so. Also vernichtend.
Warte, was habe ich denn gegeben? 2,5 oder 2. Das ist ein bisschen gefährlicher Film, wie ich finde.
Gefährlich? Das klingt ja gar nicht schlecht.
Gefährlich im Sinne von, das ist ein Animationsfilm auf Netflix, wo sich bestimmt einige Eltern sagen, oh, hier, ich koche gerade, muss im Haushalt machen. Oder David sagt, ich brauche ein Nickerchen. Pack ich doch mal, hier kann mein Kind gucken. Ist ja ein Animationsfilm auf Netflix. Und was dann aber passiert, oder ich hole dich mal kurz ab, geht um eine Prinzessin, magisches Königreich. Ihre Eltern, König und Königin, sind in Monster verwandelt. Seit einem Jahr schon, seitdem sie im dunklen Wald der ewigen Dunkelheit waren. Und davon weiß aber die Öffentlichkeit im Königreich nichts. Und die Prinzessin versucht das auch fernzuhalten. Denn wenn das rauskommt, dann wollen sie sowieso schon die Minister vor Ort zur Königin machen. Aber vor allem werden sie vielleicht die Eltern töten oder loswerden wollen. Deswegen begeben sie sich auf eine Reise, um diesen Zauberspruch oder den Fluch zu brechen. Deswegen Spellbound, daher der Name des Films. Und da wird sich auch dieses ganze Abenteuer lang hindurchgesungen. Sieht jetzt im direkten Vergleich zum Beispiel zu Vaiana komplett schlechter animiert aus. Erst wenn die Wesen ganz nah an der Kamera sind, werden sie so wirklich detailliert. Alan Menken macht die Musik. Dazu muss eigentlich nicht mehr viel sagen. Deswegen sowieso die Disney-Vibes. Das ist ja einer der Disney-Musiker, schlechthin der große Teil seiner Karriere für Disney gearbeitet hat. Aber dann kommt's und ich würde sagen, ich spoilere dich mal über das Thema, was ich kritisch finde bei dem Film. Ja?
Ja.
Es geht um Scheidung. Und dass diese Eltern quasi sich so oft und so dolle gestritten haben, dass sie eigentlich gar keinen Weg mehr zueinander finden und deswegen im Grunde vielleicht Monster geworden sind. Ah. Und ich denke mir so, wenn du da dein Kind alleine hinsetzt und du denkst dir im Hintergrund, ja, wird schon nichts Schlimmes sein und dann stellt dieses Kind fest, Mama und Papa können sich trennen. Das kann sein, dass die gar nicht wieder zusammenkommen. Das kann sein, dass die irgendwie, dass so Liebe kaputt geht. Würde ich denken, Alter, danke Netflix dafür. Und zweitens, tun sie dann aber, nachdem sie das Thema aufmachen, so wie, ach, mit einem Wisch, ach, wenn wir einmal kurz zusammenhalten, dann ist auch alles wieder schön und wir sind eine glückliche Familie. Ja. Und das finde ich ehrlicherweise, ich habe dieses Thema Scheidung und Trennung, kann ich mich gar nicht an einem Animationsfilm erinnern. Da fällt mir als erstes Mrs. Doubtfire ein. Fällt dir noch ein Film ein, der das Kindern gegenüber, ich glaube, der Rosenkrieg und so, aber da geht's ja nicht um die Kinder. So Mrs. Doubtfire ist so der einzige große Vertreter, der mir schnell einfällt, der sich mit so Scheidung von Eltern auseinandersetzt?
Gibt's definitiv so ein paar Sachen. Also ich meine, hör mal, wer der spricht zum Beispiel. Ja. Da war sie doch zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter war? weil der Typ sie hat stehen lassen, Kirstie Alley, und dann trat John Travolta in ihr Leben. Irgendwie so war das. Da brauchten sie ja eine Ebene, damit der überhaupt dazukommen kann, damit sie nebenbei noch eine Liebesgeschichte erzählen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe den nämlich wirklich viele, viele Jahre nicht mehr gesehen, aber irgendwie so
war das. Das war doch auch Thomas Gottschalk als Synchronstimme, ne? Erinnere ich mich jetzt.
Genau, genau. Und da weiß ich noch als Kind, irgendwas hat das mit mir gemacht, dass da, also ich fand das irgendwie weird, dass der Papa da nicht da ist. Und dass das in dem Film irgendwie die Leute traurig macht, das habe ich auch zu jung geguckt, muss ich sagen.
Also das finde ich mit Spellbound komisch. Setzt du jetzt irgendwie ein 5-jähriges Kind dahin und das stellt so fest, oh, das gibt so, also das finde ich irgendwie ein bisschen harte Themen, ohne dass man das irgendwie kommen sieht. Das siehst du nicht am Trailer, das siehst du nicht an der Aufmachung des Covers. Also wenn jetzt Leute vorhaben, den zu sehen, seid drauf gefasst, da geht es um Scheidung. Und da werden vielleicht auch ein oder zwei Fragen danach mal auf den Tisch kommen, die man vielleicht gerade nicht auf dem Wochenende oder so jetzt erwartet hätte, dass man Kinder damit auch traurig machen kann. Das ist das, was ich mit gefährlich meine. Seine Machart ist ansonsten sehr vorhersehbar und ich komme da bei 2,5 Sterne raus. Ich weiß jetzt nicht, was die Kollegen von Cinema Strikes Back so schlimm finden, dass er 1,5 Sterne hat.
Keine Ahnung, aber kann man ja dann bei denen bestimmt sehen. Gut, dann also auch kein Film, den ich nachholen muss. Ich kann dir vielleicht noch was sagen, aber ich denke, da wirst du auch nicht reingucken wollen, weil mit Arcane haben wir, glaube ich, schon vor ein paar Jahren ja schon mal drüber gesprochen.
Doch, da fragen mich ganz viele, ob ich das mache. Ich finde einfach nicht die Zeit, weil das sind ja, glaube ich, immer Stundenfolgen, oder?
Das sind Stundenfolgen und es ist halt auch ein Thema, da bist du ja nicht so drin, in League of Legends. Das ist ja da ausgekoppelt worden. Man muss natürlich sagen, man braucht es nicht gespielt haben. Arcane funktioniert auch so hervorragend. Wobei diese Welt und die Figuren und die Namen, das hilft schon, wenn man so ein bisschen was weiß. Weil Arcane sich auch nicht viel Zeit nimmt, dir das wirklich alles behutsam beizubringen, sondern recht schnell die Karten auf den Tisch legt. Und in dieser zweiten Staffel machen sie das wieder. Die schließt direkt an die erste Staffel. Da sind dann die Stakes am Ende sehr hoch gewesen. Da geht es ja im Grunde um die Stadt Piltover und um so eine Untergrundstadt, wo die Armen leben, ne, und so eine gewisse Form von Rebellion, die sich auflehnt gegen die da oben. Und dazwischen gibt es dann so einige Figuren, die miteinander zu tun haben. Und es gibt Magie, beziehungsweise Hextech-Magie und fiese Fieslinge, die im ersten Teil zwar verstorben sind, im zweiten Teil gibt es aber noch die Auswirkungen davon. Und es gibt den zentralen Konflikt zwischen Jinx, eine der Videospielcharaktere, und dann ist noch Vi dabei, die beiden treffen wieder aufeinander und es werden noch andere Sachen vertieft. Es kommt eine neue Bedrohung mit dazu, die in der ersten Staffel schon geteased wurde und so ein Fanliebling war. Und ich muss sagen, es ist sofort wieder krass, es ist sofort wieder geil. Es ist mit so das Beste, was im Animationsgenre möglich ist, in Serienform. Ich wäre sehr gespannt, wie das jemanden wie dich anspricht, der mit den Spielen, hattest du die erste Staffel damals gesehen?
Ja, die fand ich doch auch super, richtig gut fand ich, die haben auch drüber geredet.
Ja, das wusste ich nämlich nicht mehr. Ich dachte, die hattest du vielleicht gar nicht geguckt, deswegen, ich kann dir empfehlen, mach auch auf jeden Fall noch eine Review, weil die wird auch klickmäßig funktionieren. Weil die Leute sind jetzt gerade fertig, die ist jetzt gerade durch, letzte Woche Freitag, und da brauchst du halt 6 Stunden, um das zu gucken. Plus vielleicht nochmal ein Auffrischungsvideo, was ist in der letzten Staffel passiert. Das hilft, weil sich da auch diese zweite Staffel nicht viel Zeit nimmt. Aber die Art und Weise, wie sie zeichnen, wie sie die Charaktere erzählen, wie toll das geschrieben ist, das finde ich alles großartig. Das Einzige, was mich halt wirklich genervt hat, ist, dass da immer wieder so Popkultur oder Populärmusik drin spielt und du dann so kleine Segmente bekommst, die eher an ein Musikvideo erinnern. Da dachte ich so, ach, das wirkt so wie an TikTok-Anbietern. Aber sei es drum, das macht die Folgen jetzt nicht schlechter. Ich find's toll. Also das ist wirklich wieder ganz groß. Schade, dass damit jetzt das Ende auch erreicht ist, weil Netflix keine weitere Staffel geordert hat. Oder ich weiß auch nicht, ob es einfach generell nicht mehr angedacht war. Das habe ich gar nicht so richtig begriffen, weil das Ding ist erfolgreich und es wird von den Kritikern geliebt. Es gibt eigentlich keinen Grund, es einzustellen und stattdessen irgendwie die zigte Staffel von was anderem zu machen. Das ist echt schade.
Also ich werde versuchen reinzuschauen, beziehungsweise es mir anzuschauen, wenn ich die Zeit dafür finde. Die Leute fragen auf jeden Fall viel und ich habe aber auch nur Gutes gehört. Also glaube ich, ich habe jetzt zumindest nicht gehört, dass das Schluss sein wird. Ist das so definitiv?
Das ist das, was ich mitbekommen habe. Also es hieß, das wäre die letzte Staffel und
schauen wir mal. Hieß es bei Squid Game auch und dann kommt doch irgendwann was Neues dazu.
Ja.
danke dafür, Arcane, große Fans. Ja, und das, ich finde es eigentlich gut, weil ich habe mich nie getraut, League of Legends zu spielen, weil wenn ich jetzt einsteigen würde, hast du gefühlt, ich weiß gar nicht, über 100 Charaktere oder so in dem Spiel. Ich weiß zwar, wie das Spielprinzip mit Top, Bottom und Midlane funktioniert, aber
du kannst was immer die mit alles mir Aram ballern. Ich bin immer regelmäßig in den
Ahnung,
Arams.
Keine Ahnung, siehst du, ich weiß schon immer gar nicht, was es bedeutet.
Ja, aber ich würde dich an die Hand nehmen und dir das zeigen. Wir wären ein Mega-Squad.
Wir wären ein Mega-Squad?
Ja, wir würden abreißen. Dann Gina noch dazu. Dann sind wir schon 3, wir brauchen 5. Und dann weiß ich nicht.
Wir gucken mal.
2 finden wir noch.
Es wird wild. David.
Ja.
Pass mal auf, ich erzähle dir jetzt mal was.
Ja.
Stell dir mal vor.
Ja.
In deiner Kindheit gab es schon so eine Legende von einem Wesen, von einem Mann. Ja. Von so einem modrigen Wesen, das mit so einer modrigen, verrotteten Tasche rumläuft und vornehmlich Jagd auf Kinder macht, um sie in diese Tasche zu stopfen. Und danach werden sie nie wieder das Licht der Welt erblicken. Und damit bist du dein Leben lang groß geworden und bist jetzt erwachsen, hast Frau oder hast einen kleinen Sohn, arbeitest irgendwie so in der Holzindustrie, wohnst in so einer netten Hütte in der Waldnähe und der Alltag ist schon anstrengend, weil wirtschaftlich läuft es nicht so gut. Auf einmal taucht dieses Wesen wieder auf, warum auch immer. Und du wirst von diesem Trauma verfolgt. Und dann rückt dir das immer näher auf die Pelle. Und du merkst, oh, das macht vielleicht Jagd auf mein Kind. Und du versuchst zu fliehen, du versuchst, wohin das hinzukommen. Du landest in irgendeinem Haus. Und irgendwann bist du natürlich im Laufe dieser Tortur so sehr erschöpft, dass du dich sagst mit deiner Frau und deinem Kind, du, wir müssen jetzt mal ausruhen, wir müssen mal den Schlaf finden, während das Böse vor der Tür lauert. Würdest du, David, einer schläft, einer ist wach und passt auf das Kind auf und achtet auf alles? Variante 1. Variante 2, alle schlafen zusammen im gleichen Raum, Bett oder Couch? Hm. Oder Variante 3, David, du und deine Frau schlafen auf einer Couch und das Kind liegt im Nebenraum am Ende des Flurs.
Also Variante 3 klingt einfach am sinnvollsten für mich, muss ich sagen. Das würde ich wählen.
Das ist Bagman, oder wie ich es nenne, schlechte Elternschaft der Film.
Bagman klingt einfach müllig. Es klingt super müllig.
Man kann aber vorher sagen, na, 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 na.
Jetzt muss man dazu sagen, in dem wirklich guten Jahr, was Lionsgate, / Leonine, die ja hier den deutschen Vertrieb machen, dieses Jahr bisher hatten, ist das jetzt das i-Tüpfelchen. Das ist, glaube ich, ihr letzter Film, den sie rausbringen im Großrelease. Und hat in den USA schon so miese Kritiken bekommen, dass man fast annehmen muss, das ist dann halt wahrscheinlich auch der schlechteste aus der Runde. Ist es so? Also es klingt auf jeden Fall super öde.
Du hast ja im Horrorgenre sehr viele Filme, die auf Man enden.
Ja.
Und genauso fühlt es sich an, wieder einer, der auf Man endet. Es ist ein generisches, fieses Wesen mit einer generischen Hintergrundgeschichte, die es Jagd auf eine generische Familie macht. Fertig. Dass das Sam Claflin für ihr halten muss, der hatte mal so ein Momentum, dass er vielleicht berühmter werden könnte, dass er für mehr taugt. Jetzt ist er in sowas zu sehen. Also Bagman, vergiss es sofort. Neben dieser Szene, wo sie das Kind am Ende des Flurs oder im Nachbarraum pennen lassen, verliert sie ihn auch so ein, zwei Mal aus den Augen und er rennt dann in den Wald weg und ist wirklich abstrus. Der Film biegt sich einen ab, damit du irgendwie was Gruseliges hast. Das Einzige ist, es gibt gegen Ende so ein nettes Setting, wo du quasi diese Behausung von diesem Bagman siehst. Das ist ein ganz nettes Set. Aber, sorry, da haben wir horrormäßig viel mehr dieses Jahr geboten bekommen. Da bin ich raus.
Du warst drin.
Ja, ich war drin, aber auch, Ja, ich habe immer relativ weite Wege ins Kino und ich nehme dann oft diese Doppelsachen mit, weil wir haben erst Bagman geschaut, um danach mit dir Caddo Lake zu schauen.
Ja, Caddo Lake hatte ich bisher nur gehört, dass er in den USA so ein bisschen Vorschuss der Bären bekommen hat und dann hast du gesagt, ich gucke mir den an und dann dachte ich so, nee. Also ich kann den Robert nicht 2 Filme alleine gucken lassen an dem Tag. Ja. Schauen wir da
oder
mal rein.
Oder heimlich wieder zu Bett. Nein, du hast aber bei Vajana 10 Minuten vorher gesagt, du kommst doch nicht.
Ja, das war so ein bisschen. Und dann habe ich dich letzte Woche mit Baby Girl noch enttäuscht.
Ja, das also ist, das gerade läuft. Ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht, ja. Bei Caddo Lake wusste ich nichts.
Ich werde meinen Voodoo-Schrein vielleicht in meine David-Puppe erweitern und dann immer abends in die Schulter
piepen. Ach, die hast du doch längst. So. Meine Schulter tut jeden Abend weh. Das machst du doch wahrscheinlich als...
Naja, jetzt pieke ich in den Penis mit einer Nadel rein.
Ach, der ist so klein. Triffst du wahrscheinlich
daneben. Du meinst,
daneben.
Ich treffe immer nur daneben. Ja,
den Oberschenkel, der tut mir nämlich immer weh. Bei Caddo Lake wusste ich nur eine Sache und die kann ich jetzt hier leider nicht nennen. Als wir nämlich ins Kino gegangen sind, meinte ich zu dir, ich habe nur so 2, 3, bin mal so über 2 Letterboxd-Kritiken rübergegangen und da wurde ein Vergleich genannt zu einer Serie. aus Deutschland.
Der Vergleich war gar nicht von dir, den du dann im Saal gesagt hast. Du hattest ihn vorher schon abgelesen.
Nee, natürlich. Wie soll ich denn dir den Vergleich nennen, bevor der Film begonnen hat? So, der war nicht von mir. Der wurde irgendwo erwähnt. Deswegen dachte ich so, oh, mal gucken, in was das für eine Richtung geht. Und dann stellte sich aber im Verlauf von Caddo Lake heraus, ah, das ist nicht nur so ähnlich wie diese Serie, die wir jetzt nicht erwähnen werden, sondern wenn wir den Namen jetzt nennen würden, wäre das schon hardcore gespoilert, weil es ist wirklich fast, also es ist sehr, sehr nah dran an dem.
Aber wusstest du, wo ich wusste, der Film muss gut werden?
Hau raus.
M. Night Shyamalan hat den produziert.
Das ist doch aber erst in den Credits klar geworden. Das ist das jetzt.
Also nee, auf dem Plakat steht, Max Original Caddo Lake, Untertitel Find Your Way Back und oben drüber From Producer M. Night Shyamalan.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen so Dylan O'Brien, der die Hauptrolle spielt. Der ist ja jemand, der hat auch schon Quark gemacht, ne? Also auch wirklich schlechte Filme.
Ist mit Maze Runner bekannt geworden als Jugendlicher.
Genau, aber ne, hat so American Assassin ist Schrott gewesen. Aber so bei Maze Runner bin ich ins Kino und dachte, was soll das werden? Und dann war das geil. In Corona ist ein Film gewesen, den ich ganz viel erwähnt habe, den kaum jemand geguckt hat. Love in Monsters habe ich auch angefangen, dachte, was soll das schon werden? Und dann ist der geil. Und jetzt bei Caddo Lake war es wieder so, dass ich den geguckt habe und sobald du ein bisschen von dir abschüttelst, diese sehr deutliche Inspiration, bei der man schon fast nicht mehr von der Inspiration reden kann und dich drauf einlässt, finde ich, dann ist es ein richtig starker Film. Dann macht Caddo Lake richtig Freude. Vielleicht erzählst du mal kurz was über die Handlung.
Es ist gar nicht so, also sagen wir so, eine junge Frau, Studentenalter würde ich sagen, kehrt zurück nach Hause in der Region, die heißt Caddo Lake, die zeichnet sich aus und ich mag sowas ja, es ist quasi so eine Sumpfseegegend, ähnlich wie das von Ozark, der Netflix-Serie kennt, wo alles so ein bisschen morastig ist und auch Bäume im Wasser stehen mit so Wasserwurzeln drunter, sodass viele dort mit dem Boot von A nach B fahren und sie kehrt zur Familie zurück und du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Erstens hat sie irgendwie das, die Zugehörigkeit in der Familie, sie will die Sterbeurkunde von ihrem Vater sehen, die braucht sie, um was zu erledigen. Die Mutter findet es blöd, weil die Familie zusammenkommt, dass sie immer wieder so einen Aufriss macht, während ihr Stiefvater im Grunde ausstrahlt, hey, wir sind doch eine Familie, benimm dich mal. Und ihre kleine Schwester auch so immer ein bisschen, also das nicht cool findet, dass immer so Stress in der Luft liegt, aber wenn es hart auf hart kommt, ihr auch immer gerne mal folgt, wenn sie abhaut. Und daraus ergibt sich so eine Situation, wo auf einmal jemand verschwunden ist. Und die Frage ist, was ist passiert? Und auf der Suche danach ergibt sich auch was, was mit mehr als nur der Person, sondern mit dieser ganzen Region zu tun hat. Und das fand ich optisch richtig gut aufgelöst. Ich liebe Sumpf-Settings. Ich habe das ja auch gesagt hier bei diesem Will Smith-Sklavenfilm. Wie hieß denn da nochmal? Emancipation. Mhm. Ich mag immer so, Sümpfe haben immer was, weil da werden oft auch Krimis erzählt, so wie die erste Staffel von True Detective. Die haben oft was so von Moor vergessen, überdauern, niemand findet dich dort, verstecken und auch so Moonshining-Sachen sind oft in so Sachen angelegt. Die haben immer so was Mysteriöses und das finde ich ist eine tolle Atmosphäre über Caddo Lake und dann ist ja komplett gut besetzt und toll gespielt und dann versetzt mit verschiedensten Puzzleteilen, die nach und nach erst zusammenpassen, sodass David und ich auch, und das erst relativ spät im Film, ich würde sagen, so David so nach der Hälfte Vermutung geäußert hat, ich so Beginn letztes Drittel, weil ich ein bisschen mehr Informationen hatte und eben ich bin, hatte ich dann recht. Und da haben wir uns danach aber auch wirklich angeguckt und dachten, ey, der ist viel besser, als wir dachten. Und ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt.
Ich auch.
Egal, ob es da eine Serienvorlage gibt, ja, die dem ähnelt, weil diese Erzählstruktur, die trauen sich nicht so viele Regisseurinnen und Regisseure dann aufzugreifen, weil es ist sehr schwer, einen Punkt zu finden, wo dir nicht zu früh klar wird, oh, was sehe ich denn hier und damit ist alles verpufft. Oder dass es hinten raus zu konstruiert ist und du dir sagst, naja, so kann es mir ja auch jeder erzählen. Hat ein gutes Gespür dafür, mich an die Hand zu nehmen und mich selbst so ein bisschen mysteriös verwirrt, aber super interessiert zu halten.
Ja, er findet vor allen Dingen genau den richtigen Tonfall, um Spannung rüberzubringen. Also das merkst du dann auch, weil viel über Parallelmontagen erzählt wird und dabei die Musik anschwillt und die Gesichter der Charaktere, die verziehen sich immer mehr in so ein großes Fragezeichen. Und was der Film relativ gut gemacht hat, so sehr, dass ich bei mir gemerkt habe, dass ich mir so in der ersten, im ersten Drittel dachte ich so, oh, das ist aber ungewöhnlich, dass ein Film, der im Jahr 2024 ins Kino kommt, dass die Charaktere noch so gut ausgefeilt sind. Also die beiden Hauptdarsteller, Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller, über die wird so viel, so klar erzählt, über die Hintergründe, über das Interfamiliäre, dass ich dachte so, was machen sie jetzt wohl damit? Und das Interessante daran ist, dass diese familiären Details, aber auch die persönlichen Details über sie, die sind dann halt so stark verwoben mit der gesamten Geschichte und mit dem Punkt, den Caddo Lake am Ende machen will. Da wird dann klar, deswegen haben sie so viel über die Figuren erzählt. Aber ich dachte direkt auch so, ich würde mir das von so vielen Filmen mehr wünschen, dass ich so mit dreidimensionalen Figuren, da bin ich sofort ganz anders invested. Ich habe direkt gedacht so, ich will jetzt auch wissen, wie das Schicksal dieser Figuren ausgeht, beziehungsweise vielleicht auch lieber nicht, wenn es nicht gut enden könnte. Und das musst du als Film eigentlich nicht großartig herleiten. Es reicht meiner Ansicht nach, die vernünftig zu skizzieren, die Charaktere. Und das macht ja kaum noch ein Film. Und schon allein dafür muss man sagen, Caddo Lake, Überraschung, große Überraschung. Wieder einer dieser Filme, die man wahrscheinlich nur durch sowas wie so ein Podcast hier oder so mitbekommt. Deswegen notiert euch den. Seid aber nicht enttäuscht, wenn ihr Fans dieser Serie seid, die wir hier nicht namentlich erwähnen, die ihr aber auf jeden Fall wiedererkennen werdet nach etwa der Hälfte des Films. Aber wie gesagt, ich finde, das kann man abschütteln und dann ist es trotzdem ein schöner View.
Der kommt auch, ich glaube, diese Woche mit raus.
Kommt
das
der?
Ist, ja. Der hat, lass mich ganz kurz einmal reinschauen, November. Ayana, Caddo Lake, Emilia Perez, nämlich alle drei diese Woche. Aha. Also einiges, worüber wir geredet haben, könnt ihr dann auch direkt ab heute in den Kinos schauen.
Spellbound und Arcane laufen auf Netflix, ne? Hattest du schon gesagt?
Dann habe ich, was haben wir noch besprochen?
Konklave wolltest du noch besprechen, hast du aber noch nicht.
Ja, also ich schließe mich mal David an, das ist ein eigentlich vermeintlich langweiliges Thema, spannend eingefangen. Der Unterschied zwischen dem, und da haben wir letzte Woche eigentlich schon drüber geredet, dass ich wirklich nicht so viel machen, ist, glaube ich, zwischen David und mir, dass ich das schon mal so interessant fand, dass ich mich mal mit Konklave und den Abläufen so beschäftigt habe. Und deswegen war mir, und ich hatte letzte Woche ja schon so ein bisschen vermutet, was für sind die typischen Motive, die vorkommen müssen in diesem Ränke- und Machtspiel der Kardinäle untereinander. Und deswegen fühlte sich das für mich so ein bisschen an wie Abarbeiten dieser notwendigen Stationen, die da kommen. Aber mit einem tollen Cast bestückt für nur $20 Millionen baut Edward Berger, die da lässt die ganze Sixtinische Kapelle nach, bauen als Innenraum, in dem das stattfindet und dazu noch Unruhen in der Gesellschaft außerhalb in einem abgeschlossenen Setting, das eigentlich von außen nichts erfahren darf, fand ich, das waren viele sehr interessante, aber vor allem authentisch wirkende Abläufe. Wenn da zum Beispiel Türen versiegelt werden, weil der Stuhl des Pontifex vakant ist, also weil der Papst gestorben ist, dann sind das so Dinge, wo ich auf einmal das Gefühl habe, mittendrin zu sein. Aber wie skurril es auch klingt oder aussieht, wenn du auf einmal die Kardinäle in Gruppen in so einem Hof siehst und der eine zieht an seiner Vape und der nächste ist an seinem Handy und der dritte steht an der Kaffeemaschine, das entmystifiziert natürlich auch sowas Religiöses. Und ich mochte, dass er dieses Thema nimmt und dass er das erdet und uns durch diese Prozedur führt auf eine sehr authentische Art. Es ist mir mittendrin, aber weil es so absehbar ist, auch hin und wieder so ein bisschen, dass ich dachte, überrascht mich jetzt nicht. Hat okay. mich nicht so umgehauen wie David. Das war aber alle Male ein wirklich guter Film, der schönerweise auch in Deutschland recht gut besucht wird.
Ja?
Ja, also 100.000, glaube ich, hat er fast gemacht zum Start. Das ist für den Film, der Konklave heißt, jetzt ja alles andere als selbstverständlich. Insofern...
Ja.
Ist das nicht schlecht? Ja, 95.000 sehe ich hier.
Freude. Ja. Freue ich mich.
Ja.
Du hattest noch über Bagman gesprochen. Der läuft ab, ich glaube, Dezember erst, oder? Ich glaube, erst im Dezember.
Der hat noch ein bisschen Zeit.
Da habt ihr noch ein bisschen Zeit und könnt euch noch ein bisschen vorfreuen auf
5. Dezember, der kommt zum Nikolaus.
Ja, geil.
Wir haben immer noch einen Film gemeinsam. Weißt du noch welchen?
Blitz. Ja, Blitz.
Blitz. Da warst du mindestens mal interessiert, weil Steve McQueen Regie geführt hat? Da muss man ja eigentlich mal reinschauen.
Klar, also ich fand den Trailer gar nicht mal so unansprechend. Finde das Thema Zweiter Weltkrieg ja sowieso interessant. Hier geht's ja, oder sollte es eigentlich gehen, um den Blitzkrieg. Deswegen heißt der Film vermutlich auch so. Das macht der Film auch gleich klar. Ganz am Anfang gibt es so eine Texttafel, da wird dann erklärt, ja, die Deutschen, die haben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ihre Nachbarstaaten per Blitzkrieg überrollen wollen. Und das steigt in einer Zeit ein, wo London bombardiert wurde.
Ja, wir sind Ende 1940, ja.
Die Geschichte wird erzählt anhand eines kleinen Jungen und seiner Mutter, gespielt von Saoirse Ronan. Und den Namen des Jungen, den kann ich euch leider nicht
nennen. Elliot Heffernan. Das ist sein Debüt.
So, und ich dachte, ausgehend davon, jo, dann bekomme ich jetzt halt einen Film, der über den Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen den Blitzkrieg erzählt und wie London darunter oder generell die Welt darunter zu leiden hat. Stellt sich aber heraus, darum geht es in diesem Film gar nicht, denn Blitz erzählt über alles Mögliche, nur nicht über genau das, sondern man hat das Gefühl, dass Steve McQueen sich am Ende dann nochmal erinnert, ah, Moment, ich wollte ja was über den Blitzkrieg erzählen. Vorher wird hieraus erstmal so was regelrecht Märchenhaftes, weil anders als ich es dachte, dass sich der Junge und Josh Ronan durch so ein verwüstetes London durchackern, was man im Trailermaterial ja durchaus gesehen hat, ist es der Junge, der alleine fast so, ja, es wirkt so wie so eine Mischung aus frühen Märchen, wie heißt der mit seinem über Stock und Stein, das kleine Hänschenklein.
Hänschenklein.
Wie Hänschenklein, das in die weite Welt hinausgeht, aber dann passiert gleichzeitig auch noch alles gleichzeitig. Wirkt so ein bisschen wie Apocalypse Now, der Abstieg in den Wahnsinn. Ich musste mich bei der Geschichte des kleinen Jungen auch ein bisschen erinnern. Kennst du diese Geschichte von dem Japaner, der am Tag des Abwurfs der ersten Atombombe auf Hiroshima diesem Abwurf entkommen konnte und nach Nagasaki geflüchtet ist und dann gleich nochmal eine zweite Atombombe auf den Kopf bekommen hat.
Über den wird doch auch ein Film gemacht.
Wird es, ja? Es gibt ja wohl...
Ja, die Rechte hat sich Scorsese, irgendein Bekannter hat sich die Rechte gesehen. Der lebt ja nicht mehr.
Ja, aber hat lange
gelebt.
Der Mann,
der ist vor ein paar Jahren gestorben und hat am Totenbett besagtem Schauspieler oder Regisseur erlaubt, diese Geschichte zu verfilmen. Mhm. Da wird es einen Film zu geben.
Ja, und ich dachte mir bei dieser Geschichte immer, mein Gott, wie viel Pech muss man haben? Und so wirkt diese Geschichte des Jungen auf mich, wie so eine Aneinanderreihung von absurdesten Zufällen, wo er immer genau im Mittelpunkt ist. Und für mich hat sich das ganz, ganz krass gebissen, der Tonfall des Films, weil das wirkt eben, wie gesagt, so ein bisschen märchenhaft. Ja, es wird auch immer mal wieder so erzählt, dass ich dachte, was will der jetzt eigentlich sein? Will das jetzt so ein beinharter Kriegsfilm sein? Weil die Szenen, die dann passieren dem kleinen Jungen, die sind zum Teil echt, die gehen an die Nieren. So, das ist so, als würde man dem kleinen Mädchen mit dem roten Anzug aus Schindlers Liste folgen. Ja, bis zu dem Punkt, wo sie im Film dann zu sehen ist. Ab und zu schneidet der Film dann rüber zu Saoirse Ronan. Bei der geht es um so eine Arbeiterfrauennummer und sie fängt dann mitten im Film an zu singen. Und dann geht es aber auch noch, und da dachte ich dann so, okay, jetzt verlässt mich es total, dann geht es auch noch um Rassismus. Dann geht es darum, dass der Junge für sich herausfinden möchte, bin ich eigentlich schwarz oder nicht? Die Antwort darauf findet er innerhalb von 5 Minuten in diesem Film und es wird immer wieder auch auf strukturellen Rassismus hingewiesen. Ich dachte so, boah, das ist einfach zu viel. Da will der Film viel zu viel erzählen und erst dann, wenn er sich dann wirklich darauf konzentriert, auf die großen Bilder, dann hat er für mich das geliefert, was ich mir zumindest erwartet hatte und was auch tatsächlich auf einer narrativen Ebene dann noch am ehesten Sinn ergibt. Da findet dann Steve McQueen auch krasse Bilder, muss man sagen. Also ich finde hier generell die Kamera zum Teil echt toll. Aber irgendwie war das am Ende, kam ich raus und dachte, das wirkte wie Hook im Zweiten Weltkrieg. Wie so eine Apokalypse-Version von einem Gebrüder Grimm-Märchen. Und
ja, das ist ein bisschen wie Jojo Rabbit auch so eine kindliche Perspektive eingenommen hat auf eigentlich dramatische Ereignisse.
Ja, aber auch nicht so wirklich. Also Jojo Rabbit ist ganz klar kindlich, bleibt so im Kern kindlich, obwohl tragische Momente drin vorkommen.
Und hier ist es Coming of Age. Hier ist auf einmal jemand, der ganz schnell gezwungen wird, erwachsen zu werden. Der ja auch auf Gruppen, die sich an dem Elend und Tod der Menschen bereichern, trifft und der eigentlich nur zurück nach Hause will, zu seiner Mama will und der sich verraten fühlt. Was ja damals in England gang und gäbe war, dass man große Teile der Kinder aus großen Städten versucht hat, ihr zu evakuieren und in die Obhut von Familien auf dem ländlichen England zu geben. Und so ist das eben auch hier der Fall bei George, der dann aber beschließt, aus dem Zug zu springen und wieder nach Hause zurück will. Und deswegen ist es so eine Mutter-sucht-Sohn-Geschichte, wo wir einmal erleben, wie halt das Londoner Leben funktionierte und die eben nicht die Moral gebrochen hatten, sondern versuchten aufzubegehren, aber auch, und das mochte ich, das erinnert auch so ein bisschen an Babylon-Berlin, so dieses Leben in der Misere, in der trotzdem gefeiert wird, in der trotzdem Prunk existiert, um sich abzulenken von diesem Schmerz da draußen. Und ich fand es eben eigentlich ganz schön, dass es so kontrapunktiert ist gegen das, was man sonst von Zweiter Weltkriegsfilmen so sieht und erlebt, nämlich, dass es auch ein Leben gibt und ein Überlebenswillen gibt oder dass auch eine Mutter, die ihren Sohn jetzt glaubt, weggegeben zu haben, Ablenkung braucht und helfen will und ein Junge, der eigentlich gar keine Ahnung hat, warum er weggeschickt wurde und dann erleben muss, wie grausam das da ist, was da passiert. Ich finde diese Rassismusdebatte oder Thematik, beziehungsweise ich würde sagen eher Identitätssuche des Jungen, auch eins zu viel. Klar, Steve McQueen hat natürlich mit Filmen wie 12 vs. Slave diese Thematik schon Thema ganz ausführlich bedient, einen prämierten Film. Weiß ich nicht, ob es das jetzt so gebraucht hätte, aber ich mochte, dass Coming of Age auf diese Kriegsgeschichte trifft, ohne dass mal ein Mann oder ein Soldat oder ein Familienvater die Hauptfigur darstellt. Das habe ich so tatsächlich ziemlich selten und das mochte ich. Ich gebe dir vollkommen recht, dass ich finde, der Titel Blitz sehr irreführend ist. Ja, das klingt dann irgendwie so, als wäre ich hier mittendrin in großen Schlachten geschehen und so Flieger, die Städte bombardieren, was auch immer. Das ist alles eher so eine Randerscheinung. Und ich fühlte mich auch so in manchen Szenen, wenn die Leute zusammengekauert in irgendwelchen Bunkern oder in der U-Bahn sitzen, erinnert wie in The Darkest Hour, als Gary Oldman da als Churchill versucht, in der U-Bahn mit den Leuten zu reden und sie zu motivieren. Quasi. Ganz anderer Blickwinkel. Ich fand das erfrischend, aber auch zu lang, ehrlicherweise. Ich dachte immer wieder so, naja, es hält mich bei Stange, weil diese hohen Spannungsmomente dann so massiv abfallen immer wieder zwischendurch.
Ich finde, dass Steve McQueen halt sich nicht so richtig einigen hat können. So, man hat das Gefühl, dass er sein Drehbuch wahrscheinlich dreimal nochmal von vorne angefangen hat und das dann irgendwie zusammengeworfen hat. Ein Punkt, der sich bei mir leider nicht eingestellt hat, ist eine Verbindung zu dem Jungen. Dadurch hat dieser Coming-of-Age-Effekt bei mir nicht funktioniert, weil der Kleine steht eigentlich die meiste Zeit im Bild und guckt so, als hätte er bei McDonald's sich jetzt eine halbe Stunde angestellt, um noch ein Kids Club-Menü abzugreifen, aber dann ist kurz bevor er dran war, die Kasse geschlossen worden, weil der Laden zumacht. Und mit dem Blick ist er dann raus vor die Tür gegangen und Steve McQueen hat gesagt, hey, Moment, das Gesicht brauche ich jetzt für meinen Film und zwar 2 Stunden lang. Und dann schneiden wir ab und zu rüber zu Saoirse Ronan, wo du gerade meintest, naja, die sucht ja ihren Sohn. Und das ist gar nicht wahr. Also das ist überhaupt nicht der Fall, denn die erfährt erst recht spät im Film, dass ihr Sohn überhaupt nicht da angekommen ist. Und dann hatte ich das Gefühl, dass sie die meiste Zeit damit verbringt, eigentlich auch nichts zu machen. Also ich habe auch generell das Gefühl für Zeit in dem Film recht schnell verloren. Es gibt dann so einen Punkt, da sagt sie im letzten Drittel des Films so, aber ich habe ihn doch heute Morgen zum Zug gebracht. Und ich dachte so, hä, Moment, heute Morgen war das? Ihr habt doch aber in der Zwischenzeit so viel gemacht. Weil der Film zum Beispiel auch noch in Rückblenden zurückspringt. Das fand ich auch immer ganz komisch, dass er nicht so richtig in der Lage ist zu kommunizieren, wenn er jetzt einen seiner Flashbacks anfängt. Und in diesen Flashbacks saß ich da und dachte, was macht der Film jetzt hier eigentlich gerade? Es gibt zum Beispiel eine Szene, da spielt Saoirse Ronan mit dem Jungen am Klavier und ich dachte, warum will mir der Film das jetzt zeigen, weil er mit den Figuren und vor allen Dingen mit der Hauptnarrative gar nichts macht. Und das ist so, da kommt jetzt am Ende nur mehr Handlung dazu, die aber keine wirkliche Handlung ist und keine Tiefe, keine Ebene und dieses Gefühl Mutter, Sohn, also das hat sich nie ergeben. Die beiden haben null Chemie. Wie gesagt, es fühlt sich so an, als würde Saoirse Ronan gar nicht nach ihm suchen, sondern er würde ihr quasi für die Tür gespült werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ein bisschen, also das, da hat für mich der eben auf allen Ebenen, die Rassismusfrage wird nicht bedient, Weltkrieg wird nicht bedient und Mutter-Sohn wird für mich auch nicht bedient. Ich komme am Ende noch bei 2,5 Sternen raus, weil es beeindruckend ausgestattet ist, vor allen Dingen auch der Ton ganz gut funktioniert. Also das ist es gewesen für mich.
Ich habe mich halt so gefragt bei dem Film, gerade mit dieser Suche-Thematik, wenn ich jetzt erfahren würde, in jener Zeit, der ist nie da angekommen, wo er sollte, sondern nach einer Stunde Zugfahrt rausgesprungen und man weiß gar nicht, wo der ist. Oder ist er vielleicht in London, in so einer großen Stadt, 1940, du hast keine Handys und so weiter und so fort. Du kannst vielleicht Polizei informieren, aber die haben auch alle anderes zu tun, gerade als Kinder zu suchen, denn vermisste oder tote Kinder gibt es zuhauf in diesen Wochen und Monaten in London. Und dann dachte ich auch so, wie findet man jemanden? Also er kann ja auch nur 3 Straßen weiter sein und du läufst immer wieder aneinander vorbei und findest dich nicht. Wüsste auch gar nicht, wie finde ich, wenn wir uns jetzt beide dort finden wollten, wie würden wir machen, wenn nichts verabredet ist?
Es ist richtig, aber ich weiß, dass ich, was ich auf jeden Fall machen würde, ich würde nicht schlafen gehen, ich würde nichts anderes machen, ich würde nicht essen, nicht atmen, ich würde den ganzen Tag da lang laufen und wenn es sein muss, noch einen weiteren Tag, bis irgendwie klar ist, wo ist die Person, die ich jetzt suche.
Da hast du einen Punkt.
Ich glaube,
David, du hast gewonnen, okay?
Ich will gar nicht gewinnen. Ich meine,
du hast gewonnen. Es geht hier um Gewinnen und Verlieren. Jedes Mal, bei jedem Film.
Ich muss mal sagen, am Anfang beginnt der Film übrigens mit einer Szene, da wird ein Brand gelöscht. Und wie dieser Brand gelöscht wird, wie das inszeniert ist, also die Flammen, wie sie da so rauszüngeln, ich muss sagen, das war richtig realistisch. Ich hatte mehrfach im Film das Gefühl so, ey, genau da diesen Ansatz hätte ich gerne mehr gesehen, weil es wirkte so wie so eine richtig interessante Aufarbeitung, eine historische, halbwegs korrekte des Blitzkrieges auf das britische Festland. Und genau davon hätte ich gerne mehr gesehen. Das macht der Film immer mal wieder so ein bisschen, aber dann leider so auch, dann verfolgt das wieder nicht mehr. Aber ihr könnt gerne selber reingucken. Apple TV bringt den jetzt mittlerweile auf ihrer Plattform. Da lief er jetzt seit Anfang November auch in den Kinos. Falls ihr noch ein Kino habt, muss ich sagen, für das bessere audiovisuelle Erlebnis geht lieber ins Kino. Zu Hause wirkt er auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen schlechter und könnte zum Beispiel auch bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen von der Wertung nochmal abgezogen haben.
Und damit?
Sind wir durch?
Sind wir durch für heute,
sind
ne?
Sind wir durch, krass.
Ja. Sind wir durch. Nächste Woche, Leute, da gibt's wieder Dinge.
Nichts. Ich glaube, es startet nichts, oder?
Also ich werde haben A Real Pain, den sehen wir beide. Stimmt, sind wir, ja, glaube ich, gespannt. Genau. Wir sehen beide Queer, da könnten wir drüber reden. Ich denke, ich werde Nosferatu gesehen haben, weiß ich jetzt nicht, ob der, du hast ihn noch nicht gesehen bei der ersten Vorführungsrunde.
Nosferatu ist doch, glaube ich, auch noch ein Embargo, oder?
Es fällt direkt da mit der Weltpremiere nächste Woche.
Dann gehe ich auch zur Weltpremiere.
Ich gucke auch mal Bram Stokers Dracula im Vorfeld nochmal als Vorbereitung.
Oh ja, der ist einfach Hammer.
Ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Den und dann...
Ich habe den alten Nosferatu tatsächlich nie gesehen. Den werde ich mir nochmal angucken.
Den von 23? 22?
Von Friedrich Wilhelm Murnau, ja.
Ja, den Stummfilmklassiker quasi. Und dann gucken wir mal, was man noch so mitbringt. Es passiert ja immer was Spannendes, Leute. Deswegen vielen Dank für diese Woche fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.